Wir fahren weiter und zwar stehen wir in Epheser 5, Vers 5. Vers 4 haben wir gesehen, dieser Vers setzt klare Grenzen für das Thema Humor. Vers 5 macht klar, das Reich Gottes ist mit Unzucht und Habsucht unvereinbar. Denn dieses wisst und erkennt ihr, dass kein Hure oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Das sind auch sehr wichtige Dinge im Blick auf all die Gier im Zusammenhang mit der Ökonomie des Westens. Ja, das könnten also viele Bankenmanager so an die Wand ihrer Büros schreiben. Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, hat kein Erbteil in dem Reich Christi und Gottes. Und dann Vers 6 macht deutlich, dass die Gerichte aus dem Buch der Offenbarung unsere Gesellschaft gerade wegen dieser Dinge, die von ihnen salonfähig gemacht worden sind, treffen werden. Ich lese: Niemand verführe euch mit eitlen Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Und dann wird ganz praktisch Vers 7 den Erlösten gesagt: Mit diesen Dingen dürfen wir keine Gemeinschaft haben. Seid nun nicht ihre Mitgenossen. Vers 8 erklärt, der Erlöste ist vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts hinübergegangen. Da steht, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Hier kann man auch sehr schön illustrieren den Unterschied zwischen Stellung und Zustand. Nicht wahr? Wenn man sich bekehrt und echt bekehrt und wiedergeboren wird, dann ist man in seiner Stellung vor Gott ein Gerechter. In seiner Stellung vor Gott ein Kind Gottes. Und so weiter. Aber eben da gilt, was wir schon gesagt haben, Noblesse oblige, Würde verpflichtet. Wenn ich ein Gerechter bin, wie das Römer 5 sagt, wir sind in die Stellung von Gerechten versetzt worden. Ja, wie kann man das jetzt in meinem Alltag sehen? Wie kann ich das im Alltag umsetzen? Das ist dann eben der Zustand, die praktische Umsetzung dieser Wahrheit unserer Stellung. Und hier kann man das auch sehr schön illustrieren. Es heißt, eben früher als Unbekehrte wart ihr Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Er sagt nicht, ihr solltet eigentlich Licht werden und es sollte in eurem Leben Licht werden, sondern sagt, ihr seid Licht in dem Herrn. Aber gleich der nächste Satzteil sagt, wandelt als Kinder des Lichts. Also wenn wir in unserer Stellung Kinder des Lichts sind, dann sollen wir auch so leben als Kinder des Lichts. Und dieser Unterschied zwischen Stellung und Zustand ist ganz wichtig. So könnte man durchs Neue Testament hindurchgehen und ein Beispiel nach dem anderen zeigen. Seht ihr da? Geht es um die Stellung und da geht es um den Zustand, um die praktische Verwirklichung davon. Aber beides muss gelehrt werden. In den Gemeinden, wo man nur den Zustand lehrt, also den praktischen Zustand, dann wird es ein Krampf. Und dort, wo man nur die Stellung betont, werden die Leute faul und, ja, und passiv. Man muss beides lehren. Unsere Stellung, das macht uns Mut und dann eben die praktische Umsetzung und das macht uns Beine. Eben um wandelt, als Kind des Lichts umzusetzen. Vers 9 zeigt, dass der Heilige Geist im Erlösten die Eigenschaften von Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit bewirkt. Denn die Frucht des Geistes, manche Übersetzungen haben hier Licht, nicht wahr? Aber der Mehrheitstext hat Frucht des Geistes, besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Der Heilige Geist gibt uns eben Kraft, um diese Dinge in unserem Leben zu produzieren. Vers 10 macht klar, das Leben im Licht führt dazu, dass man stets in allem nach Gottes Willen fragt. Indem ihr prüft. Sieht man, das ist ein Satz, der verbunden ist mit dem Vorangegangenen. Indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Vers 11 besagt, dass der Erlöste sich nicht nur von diesen Dingen fernhalten muss, sondern er muss diese Dinge auch klar verurteilen. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Vielmehr aber straft sie auch. Oder die Fußnote der Elbefelder erklärt, also Elbefelder CSV, stellt sie auch bloß. Das bedeutet nicht, dass wir Leute bloßstellen müssen, aber dass wir diese Dinge ganz klar als Sünde darstellen. Und das ist sehr wichtig, dass es auch in der Gemeinde, in der Verkündigung immer wieder getan wird, weil wir uns einfach gewöhnen an das, was in unserer Gesellschaft normal geworden ist. Ich mag mich erinnern, wie das damals war, als man so hörte von den Ersten, dass die zusammenwohnen, ohne verheiratet zu sein. Das war absoluter Schock, undenkbar. Und war ja auch gegen das Gesetz. Und ich mag mich noch erinnern, eben vor Jahrzehnten, als das Gesetz dann bei uns geändert wurde. Das war ja vorher gar nicht nach Gesetz erlaubt. Und man war über das schockiert. Und heute, auch als Gläubige, sind wir eben in der Gefahr, uns daran zu gewöhnen. Und das darf nicht geschehen. Man muss immer wieder sagen, was Gott klar darüber sagt und dass eben Porneia, übersetzt mit Unzucht oder Hurerei, bezeichnet jeglichen Geschlechtsverkehr außerhalb dem geschützten Rahmen der Ehe, der von Gott gegeben ist. Und auch die Sexualität ist von Gott gegeben als Geschenk in die Ehe. Aber den Missbrauch, den verurteilt das Wort Gottes ganz klar. Also man muss das auch immer wieder betonen. Und Vers 13 macht dann klar, eigentlich die Verse 12 bis 14 machen das klar, diese Sünden können in ihrer Schändlichkeit durch das göttliche Licht erkannt werden. Dieses Licht in der Bibel stellt das eben klar dar. Vers 12 sagt, denn das, was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht. Wenn wir daran denken, Lehrplan 21 und dieser ganze neue Sexualunterricht, den man bei uns flächendeckend einführen will, bis in den Kindergarten, das ist so übel. Und das eben, was Leute heimlich tun, und es ist schändlich selbst zu sagen, das wollen sie unseren Kindern vorstellen und sie damit vertraut machen. Und darum müssen wir ganz klar eben dagegen Stellung nehmen und auch in den Familien erklären, was Gottes Wort darüber sagt, damit eben kein Gewöhnungseffekt entsteht. Und dann, Vers 14 möchte ich noch lesen, denn das Licht ist es, das alles offenbar macht. Und dann kommt ein ganz eigenartiger Satz. Deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Woher kommt dieser Satz? Das ist kein Zitat aus dem Alten Testament. Denn er sagt, wache auf, der du schläfst. Nun, Moshe ben Maimon, das ist der bedeutendste Rabbiner im Judentum, im Mittelalter, der hat das Buch geschrieben, Moreh Nevuchim. Und dort in 3,43 zitiert er ein Wort, das zum Neujahrsfest von Rosh Hashanah gehört. Ja, das ist also 1. Tischri. Im Herbst ist das Neujahrsfest, das entspricht in 3. Mose 23 dem Fest des Posaunenhalls. Das ist das Neujahr, das beginnt mit der Erscheinung der Neumondsichel. Und an diesem Tag wird den ganzen Tag Schofarhorn geblasen. Und zwar sagt man, dieser Posaunenhall soll das Volk Israel aufwecken. Aus dem Schlaf, ja? Und Moshe ben Maimon zitiert dann dieses Wort, wie ich das hier wiedergegeben habe. Erhebt euch aus eurem Schlummer. Erwachet, erwachet aus eurem Schlaf. Ihr, die ihr eitel seid, denn der Schlummer hat euch schwer getroffen. Bedenkt, vor wem ihr im Gericht Rechenschaft ablegen müsst. Und das zitiert nach Edersheim, der Tempel. Und wir sehen, das Wort, das der Apostel Paulus hier zitiert, entspricht inhaltlich ganz stark diesem Wort, das gewissermaßen umschreiben sollte, wie das Neujahrsfest im Judentum geistlich verstanden werden soll. Aber mit einem klaren Hinweis auf den Messias. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus, das ist der Messias, wird dir leuchten. Und merken wir, das Neujahrsfest ist eben ein Fest des Lichtes. Eben war die Nacht so dunkel, man sah gar nichts vom Mond. Leermond ist nicht das gleiche wie Neumond. Ja? Leermond, da sieht man am Himmel nichts mehr vom Mond. Eine kurze Zeit. Und dann erscheint die erste Sichel und das ist der Neumond. Und der markiert Rosh Hashanah. Und dann jeden Tag wird das Licht heller, ja? Bis dann Vollmond kommt. Und was ist dann? Dann ist Sukkot, 15. Tischri, das Laubhüttenfest. Und das ist das freudigste Fest aller Feste, denn dreimal sagt die Tora an drei Stellen, dass man sich an diesem Fest freuen muss. Und einmal steht sogar, nur freuen. Aber dazwischen ist eben noch Yom Kippur, der Versöhnungstag, am 10. Und da muss alles geordnet werden. Auch die Beziehung untereinander, die Beziehung mit Gott. Und die ersten 10 Tage von Rosh Hashanah bis Yom Kippur werden im Judentum genutzt, um sich zu fragen, was ist in meinem Leben alles nicht in Ordnung? Wo gibt es etwas, worüber ich Buße tun muss? Ja? Und jetzt die geistliche Bedeutung dieses Festes, die wird uns neutestamentlich in Verbindung mit dem Messias gezeigt. Da wird erklärt in Vers 8, einst wart ihr Finsternis, so wie der Leermond, ja? Jetzt aber Licht in dem Herrn. Jetzt erscheint die Neumondsichel. Wandelt als Kinder des Lichts. Eben, lasst dieses Licht immer mehr in eurem Leben auch sichtbar werden. Und dann wird betont in Vers 11, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Da haben wir gar nichts mehr zu tun. Bei uns muss ein völliger Neuanfang sein. Und dann wird erklärt, wie das Licht alles Böse offenbar macht. Vers 13, alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht. Denn das Licht ist es, das alles offenbar macht. Und dann kommt, deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst. Der du schläfst. Das heißt, der Gläubige, wenn er in einem geistlichen Schlaf ist, dann sieht er aus wie die geistlich Toten. Aber wenn er dann aufwacht, nicht wahr? So äußerlich, als Petrus in der Zelle schlief, Apostelgeschichte 12, der hätte gerade so gut tot sein können, ja? Und da kam ein Engel, hat ihn geweckt. Wie hat er ihn geweckt? Mit einem Rippenstoß. Ja, da ist er wach geworden. Und eben, da merkt man plötzlich den Unterschied. Ach so, der lebt ja, der ist nicht tot. Und hier werden wir eben aufgerufen, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten. Du gehörst nicht zu den Ungläubigen. Und der Christus wird dir leuchten. Merken wir, wie der ganze Abschnitt, es geht um Licht, 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 im Kontrast zu Finsternis, Finsternis, Finsternis. Es geht wirklich da um die geistliche Deutung des Neumondfestes. Und Paulus schreibt ja im Kolosserbrief, den er gleichzeitig zum Epheserbrief abgesandt hat, in der gleichen Epoche, auch Philipperbrief und Philemonbrief, auch der Hebräerbrief wurde in dieser Zeit verfasst, da sagt er in Kolosser 2, Vers 16, so richte euch nun niemand wegen Speise oder wegen Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. Der Körper aber ist des Christus oder des Messias. Die Kolosser waren besucht worden von Irrlehrern, die sagten, so, schön, dass ihr bekehrt seid, aber jetzt müsst ihr auch die jüdischen Feste feiern. Und der Apostel Paulus macht ihnen klar, glaubt ihnen kein Wort. Und die können euch gar nicht verurteilen, dass ihr diese Feste nicht feiert. So richte euch nun niemand wegen Speise oder wegen Trank, weil ihr nicht koscher esst. Die Kolosser waren keine Juden. Und jetzt sollten sie ins Judentum gebracht werden. Nein, sie gehören zur Gemeinde. Und die steht nicht unter den Koschergesetzen der Tora. Sie steht nicht unter dem Bund vom Sinai. Drum, richte euch niemand wegen Speise oder wegen Trank. Oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten. Also wenn die Adventisten kommen und sagen, warum hält ihr den Sabbat nicht? Dann schick sie weg mit Kolosser 2, Vers 16. So richte euch nun niemand. Also da ist die Antwort. Die Gemeinde steht nicht unter dem Sabbatgebot. Der Sabbat ist nach 2. Mose 31, letzter Abschnitt, das Zeichen des Bundes Gottes am Sinai mit den Kindern Israel. Und nicht mit den anderen Völkern. Die anderen Völker haben kein Sabbatgebot bekommen. Und die Gemeinde im Neuen Testament, das himmlische Volk, steht unter der Tora des Messias. Und da gibt es kein Sabbatgebot. Ihr könnt alle Gebote des Messias im Neuen Testament durchlesen. Es gibt kein Sabbatgebot für die Gemeinde. Aber alle diese Dinge haben eine geistliche Bedeutung. Wir können genau erklären, was bedeuten diese Gebote über Speise, 3. Mose 11, also eine geistliche Bedeutung. Und über Trank, 3. Mose 11, wird auch angegeben, wann ist Wasser im Krug unrein, wann ist es rein. Hat alles eine geistliche Bedeutung, eine geistliche Belehrung. Und auch all diese Feste, der Sabbat, hat alles eine geistliche Bedeutung erfüllt in Christus. Und auch der Neumond, das Neumondfest, an jedem Monatsbeginn und ganz besonders an Rosh Hashanah. Eben am ersten Tischri. Und jetzt haben wir gerade zusammen gesehen im Epheserbrief, was die geistliche Bedeutung ist von Rosh Hashanah. Ein wirklicher Neuanfang in der Nachfolge des Herrn Jesus in seinem Licht. Und darum wird hier erklärt, diese Feste sind ein Schatten der zukünftigen Dinge. Der Körper aber ist des Christus, des Messias. Diese Feste waren von Gott gegeben, um umrisshaft, schattenhaft darauf hinzuweisen, was einmal Realität wird, geistliche Realität, wenn der Messias kommt. Drum, der Körper ist des Christus. Das heißt, die Realität, die den Schatten wirft. Ja, wenn ich jetzt meine Hand so ins Licht stelle, dann gibt es da einen Schatten, aber der ist je nachdem ziemlich verzerrt. Also nicht genau das Gleiche wie meine Hände, ja? Und meine Hand ist 3D, der Schatten ist nur 2D, zweidimensional. Und so sind diese Feste eben nur ein Schattenumriss von dem, was durch Jesus Christus Realität geworden ist. Und die Realität ist eben dieses, dass Gott uns mit diesem Fest zeigen möchte, jetzt soll das Licht in unserem Leben stets größer werden und wir dürfen als Christen nicht schlafen, sondern wir müssen aufstehen, uns aufwecken lassen. Der Schall der Posaune, am ganzen Tag wird da in der Synagoge wird da geblasen, Schofar. Und das bedeutet, wach auf und wandle im Licht. Und so geht das gleich weiter in Vers 15 bis 16. Da wird uns klar gemacht, ein weiser Wandel bedeutet die Zeit auskaufen. Und das bedeutet keine Zeit vergeuden und Klarheit haben über den Ernst der Zeit. Ich lese. Gebt nun Acht, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, die die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse. Also das bedeutet, keine Zeit vertrödeln. Man kann sich mal eine Liste machen für sich, welche Dinge mache ich so ab und zu und mit denen vertrödle ich Zeit. Das Leben ist zu kurz, um Zeit zu vertrödeln. Meine Mutter hat mir immer gesagt, als ich jung war, es ist unglaublich, wie kurz das Leben ist und wie schnell das vergeht. Und das habe ich mir so angehört. Aber erst jetzt kann ich es nachvollziehen. Also, man muss schon gegen 60 gehen und dann kann man es richtig nachvollziehen. Unglaublich schnell. Unglaublich schnell. Und es ist ja so, subjektiv hat man das ja festgestellt, der Mensch nimmt das Leben bis 20 wahr, wie nachher 20 bis zum Schluss. Also subjektiv, das Zeitempfinden, das ändert sich. Ich war, man erinnert sich noch an die Zeit als Kind und die Sommerferien, die kommen und kommen und kommen nicht. Ja? Und später sagt man, oh, jetzt gibt es schon wieder Sommerferien. Und was machen wir mit unseren Kindern? Ja? Ja, dann muss man den ganzen Tag auf sie aufpassen. Ja, also Spaß beiseite. Ich will einfach sagen, das Empfinden ist ganz, ganz anders und es ist wirklich so schnell vorbei. Und wenn man denkt, welche Mittel wir jetzt in den letzten Jahren noch dazu bekommen haben, um unsere Zeit zu vertrödeln, es ist unglaublich. Und da muss man wirklich auch eine Entscheidung fällen. Wie kann ich das ändern? Die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse. Wir müssen wirklich das tun, was der Herr für uns bereit hat. Und das soll nicht bedeuten Dauerstress. Nicht wahr? Das sehen wir auch so schön im Markus-Evangelium. Die Jünger waren ausgesandt vom Herrn Jesus und dann kommen sie zu ihm zurück. Und dann sagt er, kommet herzu und ruhet euch ein wenig aus. Also es ist so wichtig, dass man die Balance hat zwischen Aktivität und dann wieder Erholung. Aktivität, Erholung. Und wenn man das hat, kann man wirklich in Aktivität bis an die Grenzen gehen. Ja? Aber nachher, wenn die Ruhe wiederkommt, das funktioniert. Stress ist ja nicht etwas Schlechtes, sondern etwas sehr Gutes. Aber Dauerstress ist ganz etwas Schlechtes. Das macht herzkrank. Aber Stress, das ist die wunderbare Einrichtung, wenn es wirklich darauf ankommt, Nebennieren schießen Adrenalin ein und die Blutgefäße ziehen sich zusammen und das Herz klopft schneller. Das ist eine wunderbare Einrichtung, dass man im Moment voll da ist, aber dann muss die Ruhe wieder kommen. Es ist so wie einer gesunden Musik, da ist die Spannung und dann wieder die Entspannung. Das muss in einer harmonischen Balance sein. Und darum, der Herr stresst uns nicht einfach durchs Leben. Und wenn es heißt, hier die gelegene Zeit auskaufend, dann dürfen wir auch denken an Epheser 2, Vers 10, im gleichen Brief. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt also, Gott hat ganz bestimmte Aufgaben für uns im Voraus bereit gemacht. Und wir müssen die entdecken und sie dann ausführen, in diesen guten Werken wandeln. Aber jetzt aufgepasst, diese vorbereiteten Werke entsprechen nicht einfach all den guten Werken, die wir mit unseren Augen rundherum sehen. Es gibt mehr Bedürfnisse, mehr Nöte und mehr Möglichkeiten zu dienen, als was wir tun können. Und wenn man nicht sich im Klaren ist, dass, was Epheser 2, Vers 10 bedeutet, dann bringt das Gewisse, die sehr pflichtbewusst sind, die bringt das totalen Stress. Und das sind dann auch die Gläubigen, die ausbrennen. Aber es ist wichtig, dass man sieht, nein, das ist nicht meine Aufgabe. Und das auch nicht. Ich kann nicht alles machen. Und man muss sich distanzieren. Und dann kann man mit viel mehr Freudigkeit dann das tun, was man klar erkennt als Auftrag des Herrn. Aber sonst verlieren wir auch unsere Energie und unseren Impetus. Versteht man das? Also eben diesen Drang voranzugehen. Und das wäre so schade. Vers 17. Also nochmals Vers 15 bis 16 lese ich vor. Weiser Wandel bedeutet die Zeit auskaufen. Keine Zeit vergeuden und Klarheit haben über den Ernst der Zeit. Die Tage sind böse. Der Erlöste muss sich über den Willen des Herrn im Klaren sein. Darum wird hier eben als Befehl gesagt in Vers 17, darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Ich habe dazu noch notiert Römer 12, Vers 2, dort wird erklärt, dass wir uns dem Zeitgeist, dem Zeitlauf, eben nicht anpassen sollen, sondern in unserem Denken in einem Prozess verändert werden, um so den Willen Gottes zu erkennen. Den guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes. Also, wie kann man den Willen Gottes besser und besser erkennen? Je mehr wir in unserem Denken uns vom Zeitgeist abwenden. Ich lese das vor, Römer 12, Vers 2. Es ist so von entscheidender Bedeutung. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Für Welt steht hier Aion, das bedeutet im Griechischen in diesem Zusammenhang Zeitlauf, Zeitgeist. Wir haben ein super Wort auf Deutsch, Zeitgeist. Die Engländer kennen das nicht. Und darum haben sie es übernehmen müssen. Zeitgeist. Das war jetzt Englisch, ja? Und das ist so quasi das, was die modischen Ideen, Gedanken und Lebensweisen, gerade im Moment. Jede Zeitepoche in der Geschichte hat so bestimmte Moden. Und das ist eben diese Welt. Und der Teufel ist der Gott dieser Welt. Der steuert das und ändert den Zeitgeist auch immer wieder von Epoche zu Epoche und passt ihn genau den Leuten an, um sie eben abzulenken von Gott. Und seid nicht gleichförmig diesem Zeitgeist, sondern werdet verwandelt, im Griechischen ein Durativ, werdet in einem Prozess ständig verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes oder eures Denkens. Nous. Denken, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also je mehr unser Denken durch das Wort Gottes verändert und geprägt wird, desto mehr verstehen wir, was der Wille Gottes ist. Und junge Leute fragen, wie soll ich wissen, wen muss ich heiraten, welchen Beruf muss ich nehmen, wie soll ich mich da entscheiden, was soll ich da tun? Ja. Je mehr sie sich mit dem Herrn beschäftigen und auch in ihrem Denken vom Zeitgeist abwenden, gibt der Herr Klarheit, Licht. Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Dann kommt Vers 18. Jeglicher Alkoholmissbrauch ist durch die Bibel als schwere Sünde verurteilt. Also lesen wir, was da steht. Und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Das ist auch wieder das Gesetz des Christus. Es gibt also kein Gebot im Gesetz des Christus, wo steht, trinkt keinen Wein. Das kann man nicht sagen, dass es da ein Befehl gibt. Ja? Aber es gibt einen klaren Befehl, dass man nicht zu viel Wein trinken darf. Berauscht euch nicht mit Wein. Es ist ein No-Go. Berauschung ist in der Bibel als Sünde klar verurteilt. Lesen wir alttestamentlich Sprüche 23, wo es auch viele Verbote gibt gegen Alkoholmissbrauch. Sprüche 23, Vers 29. Der weise Salomo sagt, inspiriert durch den Geist Gottes, wer hat Ach, wer hat Weh, wer Zänkereien, wer Klage und wer Wunden ohne Ursache, wer Trübung der Augen, die spät beim Weine sitzen, die einkehren, um Mischtrank zu kosten. Sieh den Wein nicht an, wenn er sich rot zeigt, wenn er im Becher blinkt, leicht hinuntergleitet. Sein Ende ist, dass er beißt wie eine Schlange und sticht wie ein Basilisk. Deine Augen werden Seltsames sehen. Das sind Halluzinationen. Und dein Herz wird verkehrte Dinge reden. Und du wirst sein wie einer, der im Herzen des Meeres liegt. Und wie einer, der da liegt auf der Spitze eines Mastes. Man hat mich geschlagen, es schmerzte mich nicht. Man hat mich geprügelt, ich fühlte es nicht. Wann werde ich aufwachen? Ich will es wieder tun, will ihn abermals aufsuchen. Also eine eindrückliche Beschreibung der Not des Alkoholismus. Die Bibel ist klar, und wer sich daran hält, steht dadurch auch unter göttlichem Segen. Und Wein führt also immer zu Ausschweifung, das heißt zu sündhaftem Verhalten, was man unter normalen Umständen gar nicht tun würde. Und dann kommt die Reue, ach, hätte ich doch. Und das hätte ich ja normalerweise nie gemacht, so einen Blödsinn würde ich ja nie machen. Ja, natürlich. Aber dann hätte man das Gebot Gottes beachten sollen, du darfst dich überhaupt nicht berauschen. Der Wein hat verschiedene Wirkungen auf das Gehirn, zum Beispiel auf den Frontallappen, da vorne, hinter der Stirn. Der Frontallappen, dort ist angesiedelt die Funktion von Planung, Organisation und so weiter. Ja? Und durch den Alkohol wird dieser Frontallappen stufenmäßig runtergefahren. Und das will Gott nie. Dass irgendwie die Kontrolle des Menschen eingeschränkt wird. Nun, das kann man nicht nur mit Alkohol machen. Das geht auch mit Drogen. Das geht auch mit gewisser Musik. Und das geht auch mit Meditation. Ja. Und darum wird das alles in der Bibel ganz klar verurteilt. In Galater 5 haben wir diese ganze Liste von den Werken des Fleisches, wo Paulus sagt, wer diese Dinge tut, wird das Reich Gottes nicht ererben. Und da steht in der Liste auch Zauberei. Auf Griechisch heißt dort Pharmakeia. Und das bedeutet Missbrauch von Drogen, um das Bewusstsein eben zu verändern. Und das steht ganz klar in dieser Liste. Es gibt manchmal junge Leute, das habe ich so erlebt, die fragen, ja, wo steht in der Bibel, dass man nicht kiffen darf? Wie bitte? Lies mal alle diese Stelle, wo Pharmakeia im Neuen Testament vorkommt Und dann dieser Aussatz, diese Aussage, wer diese Dinge tut, wird das Reich Gottes nicht ererben. Das sind schon krasse Aussagen, nicht wahr? Also, berauscht euch nicht mit Wein. Und ganz allgemein formuliert der Apostel Paulus das in 2. Timotheus 4, Vers 5. Da sagt er, du nun sei nüchtern in allem. Sei nüchtern in allem. Und ich habe hier das auf dem Blatt aufgeführt. Dieser Befehl in 2. Timotheus 4, Vers 5 benutzt im Griechischen das Wort Nepho. Das wird in dem Standardwörterbuch von Walter Bauer, griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6. völlig neu überarbeitete Auflage im Institut für neutestamentliche Textforschung Münster, unter besonderer Mitwirkung von Viktor Reichmann, herausgegeben von Kurt und Barbara Alland, Berlin, New York, 1988, so definiert. Frei sein von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit, von Überschwang, Leidenschaft, Überstürzung, Verwirrung, Exaltiertheit. Also das ist völlig klar, dass Gott will nicht Ausgelassenheit. Ich meine, 2. Mose 32 lesen wir von diesem Gottesdienst. Aaron sagte, morgen ist ein Fest dem Herrn, Yahweh. Und da haben sie das mit dem Kalb und so gemacht. Aber das war ein Fest für den Herrn. Und dann lesen wir dort, dass sie sich in Ausgelassenheit gehen ließen. Und die Musik war so, dass Josua auf dem Berg meint zu Mose, ich gehöre Kriegsgeschrei. Nein, das war Musik, sagt Mose, das Wechselgesang. Nur, die Musik hat sich ein bisschen verändert zu diesem schönen Lied, das sie gesungen haben nach dem Auszug aus Ägypten, dem Passahlamm. Sie ging durchs Rote Meer und dann das Lied der Erlösung in 2. Mose 15. Aber Josua sagt nicht, oh, hör mal Mose, wie damals nach dem Roten Meer, wo wir uns so gefreut haben über die Erlösung. Nein, er sagt, Mose, Kriegsgeschrei. Was ist das Typische an Kriegsmusik? Jeder Schlag ist genau gleich. Bam, bam, bam. Wie das Tamtam, ja? Im Urwald. Oder wie das Schlagzeug am Rockkonzert. Und das hat eben seine Wirkung, dass auch der Frontallappen runtergefahren wird. Genau die gleiche Wirkung, die man mit Alkohol, mit Drogen, mit Meditation erreichen kann. Und da haben wir einen klaren Befehl. Sei nüchtern in allem. Das ist ein Gebot des Gesetzes des Christus. Und diesen Befehl findet man 11-mal im Neuen Testament. Das ist nur eine Stelle von 11 Stellen, die zu Nüchternheit aufrufen. Und damit hat man auch die klare biblische Bestätigung, dass diese Art von sogenannten Gottesdienst, wo die Post abgeht und wo eine Stimmung der Ausgelassenheit und des Sich-Gehen-Lassens entsteht, das ist nie vom Heiligen Geist. Das ist genau das, was mit diesem Gebot verboten wird. Ja, sollen wir uns denn nicht freuen? Was freuen? Natürlich! Nicht wahr? Psalm 100 sagt uns, ich lese vor, ein Lobpsalm. Jauchzt dem Herrn, ganze Erde, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Vers 4, kommt in seine Tore mit Lob, in seine Vorhöfe mit Lobgesang, lobt ihn, preist seinen Namen. Natürlich will Gott Freude. Und die dürfen wir auch mit Liedern ausdrücken. Aber eben nicht mit Liedern, die uns gehen lassen. Das ist der Unterschied. Aber es ist schon manchmal traurig, so in den Gemeinden. Da sieht man irgendwie ein Lied von Freude. Und die singen, lasst uns freuen, so in dieser Art. Ja? Ja, aber das ist ja nicht die Wahrheit. So singt man doch nicht, dass man sich freuen soll. Also muss man so singen, wie das Lied gemeint ist. Freudig, aber das hat nichts zu tun mit Ausgelassenheit. Ja? Und das führt uns gerade zur Fortsetzung. Als Kontrast zu dem Befehl, berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, wird gesagt, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Kontrast zu Weinberauschung ist mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und jetzt kommt es darauf an, wie logisch wir denken. Es gibt Leute, die sagen sich, ja eben, sich berauschen lassen vom Heiligen Geist und nicht mit Wein. Nein, die Logik ist, der Gegensatz zu Berauschung mit Wein ist eben kontrolliert werden durch den Heiligen Geist. Ja? Drum, 2. Timotheus 1, Vers 7. Wir haben einen Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung bekommen. Selbstbeherrschung, Besonnenheit, gesunder Sinn. So kann man das griechische Wort wiedergeben. Also eben, lasst euch nicht von Wein berauschen, wo man die Kontrolle verliert, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt und dann könnt ihr euch selber kontrollieren. Der Heilige Geist führt zur Selbstkontrolle. Und jetzt ganz wichtig, ich habe das hier auf dem Blatt aufgeführt, die Befehlsform hier ist im Durativ. Durativ bedeutet eine Verbform, die ausdrückt, die Handlung ist fortdauernd oder wiederholt sich ständig. Es gibt nämlich drei verschiedene Arten von Befehlsformen im Griechischen. Ich will nicht alle erklären, sondern ich will erklären, was der Durativ ist hier. Also nicht einfach als ein Punkt gesehen, werdet erfüllt, sondern werdet immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist die Aussage. Und das heißt, immer wieder neu, und zwar bei jedem Dienst, den wir für den Herrn tun, sollen wir durch den Heiligen Geist erfüllt werden und so die Kraft für diesen und diesen Dienst bekommen. Zum Beispiel Apostelgeschichte 13, Vers 9. Da ist Paulus unterwegs auf der ersten Missionsreise und wird da mit einer besonderen Situation konfrontiert. Mit Elimas, dem Zauberer. Ich lese Vers 9. Der wollte den Prokonsul Sergius Paulus vom Glauben abbringen. Und dann steht in Vers 9. Saulus aber, der auch Paulus heißt, jetzt ganz wörtlich übersetzt aus dem Griechischen, nachdem er mit Heiligem Geist erfüllt worden war, blickte unverwandt auf ihn hin und sprach. Also, viele Übersetzungen bringen das nicht klar rüber, weil es ein bisschen kompliziert war, wie ich das formuliert habe. Ja? Nicht sehr schönes Deutsch. Aber das wäre der genaue Sinn. Paulus wurde punktuell, das ist kein Durativ, sondern das ist der Punktual, punktuell vom Heiligen Geist erfüllt und dann hat er so gesprochen, geleitet durch den Herrn, durch den Geist, was dann weiter geschrieben steht. Ein anderes Beispiel, Apostelgeschichte 4, Vers 8. Da geht es um Petrus. Vers 8, er war verhaftet worden und dann wird er zur Rede gestellt. Da sprach Petrus, jetzt wörtlich, nachdem er erfüllt worden war mit dem Heiligen Geist, zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste von Israel, wenn wir heute über die Wohltat und so weiter. Also da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und dann hat er das gesprochen, was ein Zeugnis war für die Ungläubigen. Und dann Apostelgeschichte 4, Vers 31. Ja, da betet die Gemeinde, dass der Herr ihnen Freimütigkeit gebe, weil die Regierung ihnen verboten hat, sie dürfen nicht mehr Zeugnis ablegen. Und da beten sie gerade für das Gegenteil, Vers 31, und nun, meine Bibel kann ich da nicht mehr lesen, da nehme ich halt die neue. Ja, es ist nicht so, dass ich ab und zu einen Bibelvers, der mir nicht passt, rausreiße, sondern mit der Zeit geht das halt kaputt. Und nebenbei gesagt, die griechischen Handschriften, die so besonders alt sind und so gut erhalten sind, das kann ein Hinweis sein, dass diese Handschriften so schlecht waren und darum so wenig benutzt wurden. Die ganz guten Handschriften der Frühzeit sind verloren gegangen, weil sie so viele benutzt wurden. Und der nächste Alan-Text beruft sich oft auf alte Handschriften, die offensichtlich nicht viel benutzt waren, weil sie auch nicht so gut waren. Ja, so kann man argumentieren. Ja, also, und die waren viel benutzt und darum ist der Vers weg. Und als sie gebetet hatten, die ganze Gemeinde, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Pfingsten war vorbei, Apostelgeschichte 2. Da hatten sie den Heiligen Geist bekommen. Und hier werden sie erfüllt und dann können sie Zeugnis geben. Also, daraus lernen wir, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist geschieht immer wieder neu, und zwar gerade in dem Moment, wo wir Kraft brauchen, um ein Zeugnis zu geben, um etwas für den Herrn zu tun. Das geschieht immer wieder. Und darum, die Kraft der Aussage, Epheser 5,19 ist, 5,18b ist, sondern werdet immer wieder mit dem Geist erfüllt. Redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern. Jetzt muss ich aber noch der Vollständigkeit halber sagen, es gibt noch einen anderen Ausdruck im Neuen Testament, im Griechischen. Und zwar, wenn es heißt von jemandem, er war voll Heiligen Geistes. Das wird beim Herr Jesus gesagt in Lukas 4, Vers 1. Voll Heiligen Geistes, also ein Zustand. Und dann haben wir das eben auch zum Beispiel in Kapitel 11, Vers 24 in der Apostelgeschichte. Da wird von Barnabas gesagt, was das für ein Mann war und warum er fähig war, diese schwierige Aufgabe dort zu übernehmen in Antiochia. Und da heißt es also in 11, Vers 24, denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Also da haben wir verschiedene Beispiele von Menschen, von denen wir gesagt, sie waren voll Heiligen Geistes. Und das bedeutet, das ist ein Zustand. Diese waren geistlich und wurden ganz normal durch den Heiligen Geist geführt. Und das sollte bei jedem Gläubigen sein. Denn in Römer 8 heißt es, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Und das ist auch ein Durativ. Die fortdauernd vom Heiligen Geist geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Also, es sollte bei uns ein Zustand sein, dass wir ganz normal durch den Heiligen Geist eben geleitet werden, in allem. Aber dann kommt dazu, bei jeder Aufgabe, die wir tun, kommt diese Erfüllung des Heiligen Geistes und wir bekommen im Moment die besondere Kraft, um eine Aufgabe zu erfüllen. Das muss man einfach voneinander unterscheiden. Und was ist jetzt die Aufgabe hier im nächsten Vers? Da geht es um Singen. Interessant. Singen. Werdet erfüllt von dem Heiligen Geist immer wieder. Und dann ist es abhängig davon, redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern. Also wenn wir ganz bewusst Lieder singen, um uns gegenseitig damit im Glauben zu fördern, zu ermutigen. Und da brauchen wir auch den Heiligen Geist dazu. Und dann wird sogar davon abhängig gesagt, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen. Singen ist klar, Aber spielen? Ich habe das hier aufgeführt. Das ist das Wort Psallo im Griechischen. Die Grundbedeutung, die erste Bedeutung ist rupfen. Eine Saite rupfen. Bang. Ja? Und dann zweitens bedeutet das Wort Psallo singen, begleitet von einem Saiteninstrument. Und die dritte Bedeutung kann sein, singen, auch ohne Instrument. Also wenn Jakobus schreibt, in Jakobus 5, jemand gutes Mutes ist, er singe Psalmen. Das heißt, dass er Psallo tun soll. Und jetzt kann man nicht eindeutig sagen, dass er ein Instrument benutzen muss oder ob er einfach singt ohne Instrument. Denn das Wort kann ja beides bedeuten. Ja? Aber hier steht eben singend und spielend. Es gibt ja Leute, die sagen, eigentlich sollte man im Gottesdienst keine Instrumente benutzen. Und die haben an dieser Stelle kein Problem, sondern sie sagen, ja, spielen, Psallo kann auch bedeuten, singen ohne Instrument. Ja gut, aber dann würde das heißen, singend und singend dem Herrn. Das geht nicht. Es muss etwas anderes bedeuten. Ja? Das ist das gleiche Problem wie die Calvinisten. Die Calvinisten sagen, Gott habe Menschen auserwählt, einfach so, die sollen gerettet werden und die anderen nicht. Habt sie zuvor bestimmt? Stimmt nicht. Römer 8 sagt, die er zuvor erkannt hat, die hat er zuvor bestimmt. Also die, die Gott im Voraus in seiner Allwissenheit erkannte, dass sie, wenn der Ruf des Evangeliums kommt und wenn der Geist Gottes sie ziehen wird, dass sie sich bekehren werden. Und von denen hat er beschlossen, die werden meine Kinder. Und Gott ruft alle, nicht nur einen Teil der Menschen. Gott will, dass alle errettet werden. Und die sagen, ja nein, zuvor erkennen, das ist eigentlich so etwa der gleiche Sinn wie zuvor bestimmen. Ja, dann würde es heißen, die er zuvor bestimmt hat, die hat er zuvor bestimmt. Das geht nicht. Das ist etwas anderes. Ja, das ist etwas anderes. Zuerst wusste Gott, danke, zuerst wusste Gott, wer sich bekehrt. Und aufgrund dieses Vorherwissens, dieser Prognosis, hat er beschlossen. Also auch hier, es ist singen und spielend. Damit kann man ableiten, jawohl, es ist korrekt, wenn man auch Saiteninstrumente einsetzt. Aber jetzt könnte jemand sagen, das muss so sein. Und alle Gemeinden, die a cappella singen, die sind falsch. A cappella heißt singen ohne Instrumentalbegleitung. Nein, der Kolosserbrief wurde ja parallel zum Epheserbrief geschrieben, habe ich schon gesagt. Und dort gibt es eine Stelle, die klingt fast gleich wie hier, aber ein bisschen anders. Er spricht auch über die drei Typen von Liedern, Loblieder, also Psalmen, Loblieder und geistliche Lieder. Und dann sagt er, singend dem Herrn und sagt nichts von Psallo. Dort sagt er nichts von Instrumenten. Nur von Singen. Also, Singen ohne Instrumente ist möglich, Singen mit Instrumenten ist auch möglich. Aber Singen und Spielen muss getan werden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt also, auch die Begleitung muss so sein, dass sie die geistliche Botschaft des Liedes zum Ausdruck bringt. Eben, wenn es ein fröhliches Lied ist, dann muss es auch fröhlich begleitet sein. Und wenn es ein trauriges Lied ist, wie Herr Jesu, du, den unsere Seele liebt, dann muss es auch dieses Getragene und etwas Schwermütige muss es drin haben. Ja? Und kann man nicht einfach so. Muss man das eben so und dann das nächste ein bisschen zu spät bringen. Dann bekommt es einen Akzent, ja? Und drückt aus, was Sache ist. Es muss auch geistlich überlegt werden, wie wie spielt man das und in welchem Moment drückt man es so aus, das hat auch Einfluss auf das Tempo, dass man eben ein Lied, oh Tag der Schmach, dass man das Verhalten singt und Verhalten begleitet, auch in etwas langsameren Tempo, ja, ganz entsprechend der Aussage. Also singend und spielend ist abhängig von dem Befehl, werdet immer wieder erfüllt von dem Geist. Und dann habe ich noch dazu geschrieben, wir haben hier drei Typen von Liedern. Psalmen, das kann eben, weist hin, gerade auf biblische Texte, die vertont sind. Und dann Loblieder, das sind Lieder, die sich an Gott richten und ihn anbeten. Und dann geistliche Lieder, das sind Lieder mit einer geistlichen Botschaft, aber nicht unbedingt ein Anbetungslied. Aber zum Beispiel ein Lied mit geistlicher Ermahnung, Ermutigung, wie viel du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allerbesten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden und so weiter. Ja, das ist kein Anbetungslied, aber das ermutigt den, der neben mir sitzt. Aber dann muss ich natürlich auch in der Gemeinde so singen, dass der neben mir auch was hört. Also es gibt wirklich Leute, die singen und man hört nichts. Ja, da denkt man, haben die es falsch verstanden? In dem Psalm heißt es, deiner hart schweigend der Lobgesang. Aber das bedeutet in den Psalmen, dass die Sänger da sind im Tempel und warten auf den Moment, wo dann der Gesang erschallt. Ja? Das heißt nicht, singen ist wirklich singen. Und natürlich, ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ich kann gar nicht singen. Und wenn ich singe, dann tönt es sofort falsch. Aber das hängt oft mit der Lebensgeschichte zusammen, weil man vielleicht in der Kindheit gar nicht richtig gefördert wurde zum Singen. Und dann haben wir das Gefühl, sobald ich versuche zu singen, der Ton kommt falsch. Ja, aber das hängt damit zusammen, dass man sich irgendwie nicht wagt, aus sich herauszukommen und falsch zu singen, um es dann gar zu korrigieren. Und ich habe das also auch schon erlebt mit jemandem, der sagt, ich kann das nicht. Und da habe ich gesagt, jetzt sing mal diesen Ton nach im Klavier. Ja, das ist der. Ja? Und jetzt diesen Ton. Ja, das ist er. Fast. Ja. Und plötzlich entdeckt man, wie man das machen muss mit den Stimmbändern. Und es geht. Aber ich glaube schon, dass es auch Fälle gibt, wo man einfach akzeptieren muss. Nein, aber es ist eigentlich meistens so, würde ich sagen, man kann jemandem das beibringen. Und darum ist es so wichtig, dass man auch den Kindern das Singen beibringt. Und das war eben im Judentum ganz üblich. Und darum haben die gelernt zu singen. In der Synagoge singt man und man liest sogar einen Text vor, singend. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. So, der erste Vers der Bibel wurde so gesungen zu Tempelzeiten. Singen, singen, singen. Und so haben das alle gelernt. Und die Heiden, als sie dazu kamen, da war es nicht gleich. Die haben nicht so gleich gesungen wie die Juden. Und ja, das ist also ein bisschen ein Problem für die, die das früher nicht gelernt haben, aber die können das auch nachträglich noch lernen. Und wir wollen sie einfach ermutigen dazu. Und dass man eben, wenn ein Lied fröhlich ist, fröhlich singt, wenn ein Lied traurig ist, traurig mitsingt. Ja? Und die Stimme hat so viele Möglichkeiten. Und das erklärt jetzt auch. Wir könnten ja eigentlich alle Lieder einfach zusammen rezitieren. Man kann ja auch das Unser Vater zusammen aufsagen. Unser Vater, der du bist. Man muss ein bisschen bestimmtes Tempo ansetzen, ja? Und da kann eine ganze Gemeinschaft kann das zusammen aufsagen, das geht. Aber das ist natürlich etwas anderes, als wenn wir das singen würden. Und Gott hat uns das Singen gegeben, damit wir eben unsere geistlichen Gefühle für den Herrn so ausdrücken können. Und wir kommen dann durch Singen auch besser aus uns heraus. Die einen können das von ihrem Naturell her besser und andere weniger. Aber der Herr hat uns das wirklich gegeben, um so freudig einander zu ermutigen, den Herrn zu preisen. Und dann heißt es noch in Vers 20, danksagend alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus, einander untergeordnet in der Furcht Christi. Jetzt stoppen wir hier und fahren dann nächstes Mal weiter mit dem wunderbaren Thema, das Geheimnis, Christus, der Mann, die Ekklesia, die Gemeinde, die Frau.